Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. In jedem Plan A steckt auch ein Plan B. Und manchmal können wir gar nicht so genau auseinanderhalten, was ist eigentlich Plan A und was ist Plan B, was ist besser, was ist schlechter. Anders ist das, wenn einem das Leben die ursprüngliche Lebensplanung komplett zerschießt. So wie bei Armin Rusa. Durch einen Motorradunfall ist er querschnittsgelähmt. Lebt seitdem Plan B, aber sehr konsequent. Er erzählt gleich, wie er mit seinem Plan B anderen Menschen hilft, die sich auch von ursprünglichen Plänen verabschieden müssen, aber nicht so genau wissen, wie sie das machen sollen. Außerdem rede ich mit Alexandra Freund, Psychologin, und sie sagt, ein Plan B kann der Motivation schaden, wenn es darum geht, Plan A konsequent umzusetzen. Bevor sie spricht, tut das Armin Rusa. Ich habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie hat denn ihr Plan A ausgesehen, der Plan vor dem Unfall bzw. die Pläne?
Ich war ja zu dem Zeitpunkt Elektroinstallateur und hatte schon vor, einiges zu ändern. Das heißt also, Veränderungen waren mir auch zu dem Zeitpunkt noch nicht neu. Aber ich hatte vor, Theologie zu studieren und Jugendpastor zu werden. Das war damals mein Plan.
Oh, das ist ja was ganz anderes, witzig.
Genau.
Also Sie hatten einen Plan A, dem eigentlich jetzt da schon ein Plan B folgen sollte, quasi.
So ist es, richtig, ja, genau.
Okay, und dann hatten Sie diesen Unfall. Ich frage jetzt mal, Sie müssen mir sagen, ob es zu indiskret ist, aber ich würde einfach gerne wissen, jetzt sind Sie querschnittsgelähmt, was können Sie noch machen und was können Sie nicht mehr machen?
Also Sie dürfen erstmal ganz frei fragen, das ist immer gut. Genau, also ich hatte ja diesen Motorradunfall und die Querschnittslähmung bedeutet in meinem Fall, dass ich von der Brust abwärts gelähmt bin. Das heißt, alles obendran funktioniert super. Also meine Arme funktionieren einwandfrei, mit denen kann ich mich frei bewegen. Aber gehen geht zum Beispiel nicht. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich alles mit den Händen mache. Autofahren mit den Händen, Rollstuhlfahren mit den Händen und halt so alles andere, was man halt sonst auch macht, alles mit den Händen.
Mhm. Jetzt haben Sie dann nach dem Unfall in der Reha gelegen. Wie haben Sie es da denn überhaupt geschafft, noch Motivation aufzubringen, Ihren Plan B, das Theologiestudium zu verfolgen?
Der erste Schritt war, dass ich erstmal in der Uniklinik war, in Freiburg. Da bin ich aufgewacht nach 3 Tagen zum zweiten Mal bereits, aber das erste Mal, dass ich mich erinnern kann. Und da hatte ich zum einen komplett, habe ich realisiert, was los ist und dass ich querschnittsgelähmt bin. Zum anderen hatte ich irgendwie einen ganz tiefen inneren Frieden und wie so eine innere Stimme, es gibt eine gute Zukunft. Und dann wollte ich natürlich in der ganzen Reha-Zeit irgendwie diese gute Zukunft kennenlernen, weil ich konnte es mir nicht wirklich vorstellen, ehrlich gesagt. Und das war schon so ein ganz starker Motivator, dieses, da ist was, irgendwie habe ich diese innere Gewissheit, dass es eine gute Zukunft gibt, aber wie die aussehen soll, habe ich keine Ahnung und das würde ich gerne rausfinden.
Haben Sie eine Idee, woher diese innere Stimme gekommen ist? Das finde ich jetzt sehr, sehr faszinierend. Sie lagen dann im Koma zwischenzeitlich oder wie muss ich
genau,
mir das vorstellen?
Genau, also ich, nach dem Unfall war ich erstmal im Koma, bin dann nach 1 oder 2 Tagen das erste Mal aufgewacht. Da haben mir angeblich meine Eltern dann gesagt, was los ist. Daran kann ich mich aber nicht erinnern, aber sie haben mir erzählt, dass ich mich da sehr aufgebäumt habe, dass ich es nicht wahrhaben wollte und aufstehen wollte. Und da bin ich zurückgefallen ins Koma oder sie haben mich versenkt, das weiß ich nicht. Und dann bin ich nach 3 Tagen das zweite Mal aufgewacht. Und da war diese bewusste Erfahrung, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann.
Und die hat Ihnen dann quasi so viel Mut gemacht, dass Sie das Theologiestudium angefangen haben.
Genau, also ich hatte ja schon vorher vor, in die Richtung zu gehen. Also ich war vorher schon Christ, das heißt, ich wollte in die Richtung gehen. Aber dann wurde irgendwie erstmal alles durcheinander gewirbelt. Und die Motivation dann letztlich doch das Theologiestudium durchzuziehen, die hat sich dann schon ziemlich verändert. Ich wollte irgendwie das mit Gott auch klarkriegen, was da mit mir passiert ist und ich hatte so viele Fragen, irgendwie hatte ich auch mehr Zeit zum Nachdenken und die Fragen wurden immer mehr und ich habe gedacht, vielleicht ist das eine schlaue Idee, das im Rahmen vom Theologiestudium mal bewusst zu bewegen und zu durchdenken.
Jetzt haben Sie das Theologiestudium gemacht, aber Sie arbeiten ja gar nicht in dem Bereich. Also Sie sind ja eigentlich
Unternehmer.
Gründen ja mehrere Unternehmen, genau. Was sind Sie? Hatten Sie dann quasi zu dem Plan B, Theologiestudium, dann auch gleich noch den Plan B2, also Plan C für Ihr Leben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil das ist ja was ganz anderes jetzt wieder.
Genau, also es war ja dann so, ich habe dann Theologie studiert, und habe angefangen, mich dann im Laufe des Studiums immer mehr auch mit Ethik zu beschäftigen und da speziell im Bereich Finanzen. Ich habe dann entdeckt, in der Bibel steht wahnsinnig viel über Geld und auch in der Kirchengeschichte wurde da sehr, sehr viel drüber diskutiert und heute ist es irgendwie in den meisten Kirchen höchstens noch so ein Thema, könnte man was spenden, aber da ist viel, viel mehr drin. Und dann habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, wie das denn so eigentlich gedacht war mit dem Umgang mit Geld. Und dann habe ich eine große Masterarbeit geschrieben zu dem Thema und letztlich mich dann doch wie ein ziemlicher Theoretiker gefühlt am Ende, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt irgendwo hinstelle und den Leuten was erzähle über einen Umgang mit Geld, dann ist es nicht wirklich glaubwürdig. Ich muss dahin, wo die wirklichen Kämpfe im Bereich Geld gekämpft werden und das ist es nun mal in der Wirtschaft. Und deshalb habe ich mir überlegt, was kann ich denn in der Wirtschaft beitragen, wo Leute vielleicht bereit sind, Geld für zu bezahlen. Und das war dann mein erstes Business, das war dann Selbstmanagement-Seminare. Da habe ich meine eigene Herausforderung zum Business gemacht, was dann auch nachher das Konzept immer wieder war. Ich habe immer wieder meine eigenen Herausforderungen versucht, so gut zu lösen, dass dann auch andere davon profitieren konnten.
Ich wollte gerade sagen, das machen Sie ja immer noch, ne? Sie helfen anderen Menschen dabei, deren Plan A oder Plan B gescheitert ist, sich einen neuen Plan zu machen, oder?
Genau, ja. Ich tue das zum einen, indem ich Leuten eben Dinge beibringe, Vorträge halte, Coachings, aber auch dadurch, dass ich es ganz konkret hands-on tue, wo Leute vielleicht gar keine Wahl haben. Vielleicht haben Sie von dem Unternehmen Made in Freedom gehört, wo wir Frauen, die in der Prostitution versklavt sind in Indien, eine neue Zukunftschance geben, also die Chance auf einen Plan B, den sie alleine nicht hätten, indem wir ihnen eine würdevolle Arbeit anbieten.
Wenn ich immer davon ausgehe, dass mein eigentlicher Plan scheitert, ne? Was Sie ja, also ich weiß jetzt nicht, ob Sie gedacht haben, Ihr Plan A scheitert. Sie hatten ja eine Ausbildung, ne? Aber ist das dann nicht das Problem dabei, dass es irgendwie vielleicht dann mal so eine self-fulfilling prophecy werden könnte, wenn ich immer einen Plan B oder C in der Hinterhand habe? Oder ist das für Sie so eine homogene Entwicklung in Ihrem Leben gewesen?
Nee, tatsächlich ist es genau andersrum. Ich bin ein ziemlicher Optimist. Also das heißt, wenn ich einen Plan mache, dann rechne ich nicht damit, dass der scheitert. Aber was ich tue, ist, dass ich immer wieder auf dem Weg mir mal überlege, könntest du denn nicht mit dem, was ich heute weiß, mit dem, was ich heute an Kontakten habe, mit dem, was ich bis heute lernen konnte, nicht einen besseren Plan machen? Also für mich ist Plan B keine zweitklassige Alternative, sondern das nächsthöhere Level nach dem Plan A. Also nicht so ein, was mache ich jetzt, wenn es nicht klappt, sondern am Anfang macht man einen Plan fürs Jahr oder für ein Unternehmen oder fürs Leben oder wie auch immer. Irgendwann setzt man sich mal hin und überlegt, was will ich denn eigentlich? Diesen Plan haben wir aber meistens mit sehr wenig Vorwissen und ziemlich wenig Erfahrung gemacht. Und dann machen wir uns auf den Weg, wir lernen Leute kennen, wir besuchen Seminare, wir lesen Bücher und so weiter. Und deshalb ist ja eigentlich, wenn wir zum späteren Zeitpunkt uns nochmal Gedanken über unseren Plan machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der viel besser ist, ja sehr, sehr groß. Und genau das ist mein Ansatz. Immer wieder mal über Alternativen nachzudenken und zu überlegen, ist das, was ich gerade hier verfolge, tatsächlich noch der beste Plan? Oder wird es mit dem, was ich heute kann, weiß und so weiter, nicht besser gehen?
Dann sind Sie ein sehr mutiger Mensch. Und vor allen Dingen sind Sie offenbar jemand, der immer auf Achse ist, weil die meisten von uns sind ja sehr bequem. Und wenn man einfach schon mal so ein festes Einkommen hat und vielleicht, wenn es ganz super läuft, eine nette Festanstellung, bewegen sich die meisten von uns ja gar nicht mehr.
Ja, richtig. Das ist auch meine Beobachtung und das finde ich ziemlich traurig. Hat, glaube ich, auch ziemlich viel mit unserem System zu tun, was es uns eben erleichtert, den bequemen Weg zu gehen. Und dann beschäftigen wir uns mit so Geschichten wie Rentenversicherung, während Tausende von Menschen verhungern und versklavt sind und einfach Dinge in der Welt nicht in Ordnung sind. Und wir haben diese unfassbaren Möglichkeiten, Internet, Geld, Wissen, Bildung, all diese Dinge und könnten eine Lösung sein für so viel mehr. Aber weil wir uns mit Mittelmaß zufrieden geben, kommt es nie dazu. Ist eigentlich ziemlich traurig und ich wünsche mir, dass ich mit meinem Leben zumindest einen kleinen Beitrag leisten kann, um das zu ändern.
Was ist denn Ihr Plan? Das ist dann wahrscheinlich jetzt dann schon X oder Y oder Z, der jetzt sein käme. Was ist denn dann jetzt der nächste Plan, den Sie angehen?
Also ich bin aktuell schon noch an so ein paar Sachen dran, die erstmal auf ein gutes Level kommen müssen. Also gerade mit Made in Freedom, was ich gerade angesprochen habe, das ist noch ein relativ junges Unternehmen. Und das ist nicht so easy da. Also Textilindustrie, vielleicht haben Sie da das eine oder andere schon gehört, ja, ist ja an sich nicht das fairste Business. Nee. Und wenn Sie das auf einmal fair probieren, ist das gar nicht so einfach. Also da müssen Sie ziemlich kreativ sein im Marketing, da müssen Sie ja einfach viele Herausforderungen meistern, um zum Beispiel eben mit weniger Marge bei uns in Deutschland den Leuten, die es herstellen, mehr Einkommen zu ermöglichen. Und das sind wir noch nicht durch. Also wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir haben im letzten Jahr ein paar Fehler gemacht, sind ein paar Mal hingefallen, mussten wieder aufstehen und versuchen, es anders zu machen. Und inzwischen, ja, bin ich ganz fröhlich, wo wir da stehen. Aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Also diese ganze Plan-B-Geschichte bedeutet für mich nicht, frühzeitig von einem Plan zum nächsten zu springen, sondern das bedeutet schon auch, mit viel Disziplin erstmal was durchzuziehen, um dann aufs nächste Level zu kommen. Und wenn man da dann ist, dann wieder über die nächsten Schritte nachzudenken.
Armin Rusa hatte einen dramatischen Motorradunfall. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Seine ursprüngliche Lebensplanung war nicht mehr umsetzbar. Er hat ein Buch dazu geschrieben. Plan B, höchste Zeit für Veränderung. In jedem Plan A steckt auch ein Plan B. Ein Buch für Querdenker.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Auslandssemester in einem spannenden Land machen, die Masterarbeit beenden, einen Job bekommen, auf den wir Bock haben, endlich den tollen Typen aus der WG nebenan klar machen. Das sind ja alles so Ziele für unser Leben. Einige sind ein bisschen realistischer als andere. Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht wissen, ob wir diese Ziele wirklich umsetzen können? Ist es dann eine gute Idee, zu einem Plan A auch gleich noch einen Plan B zu machen? Einer von beiden klappt dann schon? Alexandra Freund, Professorin für Psychologie an der Uni Zürich, hat darüber geforscht, was das mit uns macht, wenn man immer einen Plan B in der Hinterhand hat. Ich habe sie gefragt, also ich habe Freundinnen, die haben wirklich immer einen Plan A und einen Plan B. Ich habe das noch nie gehabt, einen Plan B. Kein Plan B, ist das normal oder ich sag's mal anders, ist das gesund?
Es ist sowohl normal als auch gesund. Viele Leute haben keinen Plan B. Es gibt allerdings viele Leute, die gehen nie in irgendeine Situation rein, ohne einen Plan B zu machen. Also beides ist normal und beides hat positive oder gesunde, wenn man das so nennen möchte, als auch unter Umständen nachteilige Aspekte. Das kommt auf die Wichtigkeit ihres Ziels an, für das sie mit Plan B starten, beziehungsweise wie schlimm es wäre, wenn sie damit scheitern. Und es hat aber dann auch motivationale Konsequenzen.
Das wäre meine Frage gewesen, wenn ich einen Plan B habe, dann habe ich doch auch gleich das Scheitern von Plan A mit im Hinterkopf. Macht das nicht auch was mit mir?
Wir unterscheiden zwei Formen von Plan B. Die eine Form ist die, die Sie gerade nennen, nämlich die, ich gehe in eine Situation rein und befürchte, dass mein Plan A nicht hinhaut. Also habe ich lieber einen Plan B in der Hinterhand, sozusagen als Sicherheitsnetz. Es gibt aber auch eine Form von Plan B, die ist nicht dazu da, falls ich scheitere, ihn aus der Tasche zu holen, sondern da ist der Plan B dazu da, dass er vielleicht in manchen Situationen besser passen würde. Und ich möchte für die Situation immer den besten Plan haben. Also da geht es nicht darum, ich möchte nicht scheitern, sondern ich möchte maximal gut ankommen bei meinem Ziel.
Gibt es Personen, die eher dazu neigen, einen Plan B in der Tasche zu haben als andere? Ich zum Beispiel habe nie einen Plan B.
Wir wissen das nicht. Es gibt keine empirischen Studien dazu. Aber es ist anzunehmen, dass sich Personen darin unterscheiden, wie sehr sie dazu tendieren, immer wieder einen Plan B in der Tasche zu haben oder immer wieder ohne Plan B in eine Situation reinzugehen. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, wie viel Zuversicht sie haben, also sowas wie Optimismus. Glaube ich dran, dass ich es kann, nicht nur, dass die Situation insgesamt gut ausgehen würde, sondern kann ich es ganz persönlich, also sowas wie Selbstwirksamkeit, beziehungsweise die Furcht vor Misserfolg, die dann eher zu dieser Plan B-Vorbereitung führt, die mich absichern soll gegen mögliche Misserfolge. Mhm. Und wenn ich immer wieder denke, wer weiß, wie diese Situation ausgehen wird, dann werde ich stärker dazu tendieren, mir einen Plan B mitzunehmen.
Wann ist es denn gut, einen Plan B zu haben?
Wenn die Ziele sehr wichtig sind und ein Scheitern enorme Konsequenzen hätte. Ich nenne ein Beispiel, wenn Sie unbedingt studieren wollen und Sie haben ein bestimmtes Traumstudium vor Augen, sich dann nur an einer einzigen Uni für dieses Traumziel zu bewerben. Selbst wenn das Ihre Traumuni auch wäre, wäre wahrscheinlich nicht so gut, weil das Sie unter Umständen ein halbes Jahr, ein Jahr oder komplett von diesem Pfad abhält. Und da wäre es höchstwahrscheinlich besser, in so einer wichtigen Entscheidung einen Plan B dabei zu haben. Mhm. Ein negativer Aspekt von Plan B ist es, wenn man gewissermaßen den Plan B hat und deswegen weniger gibt für Plan A. Weil ich habe ja immer noch den Plan B. Das heißt, ich brauche mich nicht so wahnsinnig anzustrengen. Ich brauche eben nicht mein Bestes zu geben bei Plan A. Boah, weil wenn der scheitert, weiß ich ja schon, ich habe ja noch meinen Plan B. Das heißt, das kann einen demotivieren, in Plan A so viel reinzustecken, wie es dieser Plan bräuchte, um wirklich zu gelingen.
Vielleicht ist der Plan B eigentlich der Plan A, wenn man weniger Motivation in Plan A reinlegt. Fällt mir gerade so ein.
Das ist häufig relativ willkürlich, welches Plan A oder Plan B ist. Wenn man so eine ganz klare Hierarchie hat, mein einer Plan ist besser als der andere, dann ist klar, was A und was B wird. Aber häufig ist das gar nicht so klar. Da sind die auch nicht so ausformuliert und da hat es eine gewisse Willkürlichkeit. Und dann führt es dazu, dass ich mir denke, vielleicht wäre eben mein Plan B der bessere Plan A gewesen. Und dass ich dann so hin und her schwanke, mich vielleicht auch viel stärker hinterfrage. Ne? Solltest du nicht vielleicht doch lieber Plan B machen, statt mit Plan A durchzustarten? Und bei Anzeichen davon, dass Plan A vielleicht nicht ganz optimal funktioniert, zu switchen. Und dieses Switchen selber, dieses Wechseln, hat ja bestimmte Kosten. Ich muss häufig erst nochmal drüber nachdenken, wie jetzt genau mache ich das mit Plan B. Habe ich alle möglichen notwendigen Fertigkeiten, Fähigkeiten dazu? Muss ich vielleicht noch irgendwas anderes wissen? Ich werde häufig noch mal ein bisschen zurückgehen müssen, zurückrudern müssen, um dann mit Plan B weiterzumachen. Das heißt, es kommt mit bestimmten Kosten. Und wenn ich meinen Plan A schon dadurch mir das Bein gestellt habe, dass ich immer dachte, naja, vielleicht ist der Plan B doch besser, kann das eben zu ganz ungewollten negativen Konsequenzen führen, obwohl ich den eigentlich mit in die Situation reingenommen habe, um ganz sicherzustellen, dass ich wirklich an meinem Ziel ankomme.
Alexandra Freund, Professorin für Psychologie an der Uni Zürich, hat darüber geforscht, was es mit uns macht, wenn wir immer einen Plan B in der Hinterhand haben. Sie sagt, ein Plan B kann dazu führen, dass ich mich in meinem Plan A gar nicht mehr so richtig anstrenge. Ich kann ja notfalls immer noch switchen. Also Plan B ist so semi, sagt sie.
Deutschlandfunk Nova. Karl Epple
ist ein Typ auf der Überholspur. Im Jurastudium ist er der mit den unverschämt guten Noten. Er will unbedingt Anwalt werden. Und dann erkennt die Uni ihm sein Grundstudium ab, weil eine Prüfung fehlt. Bedeutet im Klartext, er ist raus. Kein Jurastudium in Deutschland mehr möglich. Der Traum von einem Leben als Anwalt, geplatzt. Plan A am Ende. Inzwischen ist Karl Epple erfolgreicher Werbetexter, mehrfach preisgekrönt. Wie hat er das gemacht? War das ein konkreter Plan B oder ergeben sich für clevere Menschen auch einfach so neue Lebenspläne? Wir haben drüber gesprochen, ich habe ihn gefragt, wie hat sich das damals angefühlt nach dem Studienabbruch? Warst du verzweifelt?
Zum Glück ist schon ein paar Jahre her, die Narbe ist verheilt, aber es war wirklich katastrophal, weil das so ein blöder Studiengang ist, bei dem du, wenn du das deutsche Rechtssystem lernst, ja nur in Deutschland sein kannst. Und dann hieß es halt, du bist an allen Unis nicht mehr zugelassen in Deutschland. Und dann hieß es, du kannst noch nach Österreich, aber das wollte ich dann auch nicht, weil anderes Rechtssystem. Und dann war ziemlich Katastrophe.
Ach du meine Güte, wie lange hattest du studiert, als du abgebrochen hast?
5 Semester.
Ja. Das ist ja echt. Aber du wärst ganz schön schnell gewesen, mit 5 Semestern schon fertig. Meinst du 5 Jahre oder 5 Semester?
Nee, ich wäre dann noch nicht fertig gewesen. Aber ich war, also zum Beispiel in den 5 Semestern war ich mit Strafrecht schon komplett durch. Also Barbara Salisch hätte ich schon spielen können.
Und, Barbaro Salisch.
Ja, aber du sagst ja auch mal so abgebrochen. Ich wurde ja rausgeschmissen. Also,
so richtig. Ja, du hast die letzte Prüfung verkackt.
Ja, genau.
Ja. Ich wollte das jetzt umschiffen.
Ja, deswegen, also ich war da schon auf dem besten Wege und im Praktikum und wissenschaftlicher Mitarbeiter und so ein Kram und dann war alles vorbei auf einmal.
Oh nein, du wolltest es wirklich gern werden, ne?
Ja.
Was hast du denn in dem Moment gedacht, als du wusstest, so mein Jurastudium ist zu Ende, ich werde jetzt in der Juristerei nichts mehr werden? Hattest du dann einen Plan B oder warst du einfach nur kopflos?
Nee, ich hatte wirklich gar keinen Plan B, überhaupt nicht.
Was hast du dann gemacht? Bist du saufen gegangen oder was hast du gemacht?
Ich glaube nicht mal. Ich glaube, ich habe einfach nur rumgesessen. Ich habe einfach gar nichts getan, glaube ich. Also so eine Zeit lang, als Student macht man ja sowieso manchmal gar nichts. Da fällt das dann ja gar nicht so
auf. Da macht man häufig gar nichts.
Genau, dann muss man morgens erstmal aufstehen und Mittagessen und dann kann man auch zum Sport gehen und dann wird schon langsam wieder abends. So ungefähr war das und ich habe aber auch nicht so richtig drüber nachgedacht, oh jetzt, was mache ich jetzt als nächstes, weil ich nicht wieder bei Null anfangen wollte. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch nicht so was Ähnliches wie ein Anwalt werden. Also jetzt so ein, keine Ahnung, Rechtsanwaltsgehilfe-Ausbildung oder sowas machen, wo ich diese Vorbildung irgendwie noch mitnehmen kann. Das war mir irgendwie auch zu blöd. Und deswegen war ich ziemlich ratlos.
Aber was hast du dann gemacht? Bist du dann losgegangen und hast dich, keine Ahnung, in einem Studenteninformationszentrum informiert, was es noch für Studiengänge gibt? Oder was hast du gemacht konkret?
Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Ich habe bei Facebook rumgehangen. Und ich glaube, weil das ist jetzt Happy End sozusagen, so bin ich ja auch in die Werbung geraten.
Ja, aber du hast doch gar keinen Abschluss gehabt.
Aus irgendeinem Grund war ich immer auf so einer Facebook-Seite von der Texterschmiede. Das ist so eine Art ja, Privatschule, Mini-Uni, an der man ein Jahr Ausbildung machen kann zum Werbetexter. Und auf dieser Facebook-Seite haben die immer so Fragen gestellt, also so Aufgaben gestellt. Achtung, hier ist ein Bild, für was könnte das werben und was wäre die Headline darauf? Und das irgendwie, ich habe das so quatschmäßig, habe ich einfach Sachen kommentiert. Das war noch im Zeitalter, als man bei Facebook noch Sachen kommentiert hat. Und dann habe ich das immer gemacht und irgendwann haben die mich angeschrieben und haben gesagt, ey, willst du nicht mal zu uns kommen und Werber werden? Und da habe ich mir so gedacht, hä, nein, wieso und so. Und dann habe ich das aber trotzdem irgendwie gemacht, weil ich eben keinen anderen Plan hatte. Und dann bin ich da so reingeraten.
Also hast du diese Ausbildung, dieses eine Jahr Werbetextausbildung auch gemacht oder nicht? Oder hast du das sogar übersprungen?
Nee, ich habe das gemacht. Ich bin dann da hingegangen, habe da so einen Test gemacht. Und dann haben die mich komischerweise angenommen. Für mich total verrückt, weil ich bis dahin gar nicht richtig wusste, dass es Werbung in dem Sinne gibt. Also ich wusste natürlich, dass es Werbung gibt im Fernsehen und so weiter. Aber ich wusste nie, dass es Werbeagenturen gibt. Ich dachte immer, wenn jetzt zum Beispiel ein Mercedes-Werbespot läuft, dann sitzt
oder
halt einer
BMW bei,
ja, oder so, ja.
Oder Audi oder VW.
Genau,
ja.
Dann sitzt da einer bei Audi, BMW, VW, keine Ahnung, und denkt sich halt was aus. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass Menschen dafür bezahlt werden, dass sie das jetzt... Also, dass die Werbung machen.
Ach, du hast gedacht, das ist einer aus dem Team von der entsprechenden Automarke, der sich dann mal eben nebenher so ein bisschen Werbung ausdenkt, nachdem er vorher sich ein neues Auto ausgedacht hat.
Genau, ja, so habe ich mir das vorgestellt.
Geil.
Deswegen, ja, war das echt ein bisschen schockierend. Aber ja, dann habe ich das da gemacht, ein Jahr
lang. Ja.
Das ist immer so, also da machst du ein halbes Jahr Praktikum tagsüber in der Agentur und dann abends immer Abendschule, drei Stunden, vier Stunden. Und dann im zweiten Halbjahr wechselst du nochmal in eine andere Agentur. Und machst das dann so ein Jahr lang und dann schreibst du da deine Klausuren und so weiter und dann bist du Texter, Werbetexter. Hm. Das habe ich gemacht, ja.
Und bereust du es überhaupt nicht, dass du dein Jurastudium nicht abgeschlossen hast?
Naja, ich denke da manchmal drüber nach, ob ich das bereue. Aber also, wie gesagt, ich finde es immer noch schade. Manchmal denke ich mir, ich wäre doch lieber vielleicht jetzt Anwalt oder zumindest irgendwie etwas, was sich so anfühlt, als könnte ich mein Gehirn noch sinnvoller einsetzen.
Also du meinst, du möchtest etwas, einen sinnhaften Job machen. Einen, wo man am Ende des Tages nach Hause geht und denkt, heute habe ich dem und dem und dem Menschen etwas Gutes getan.
Ja, genau.
Heute bist du ja Executive Director bei der Agentur in Hamburg und hast zweimal Preise bekommen für Plakatkampagnen. Hast du eigentlich mal überlegt, wie es wäre, wenn die Uni dir keine Steine in den Weg gelegt hätte und du wärst jetzt Karl, der Anwalt? Denkst du dann intuitiv, alles exakt richtig gemacht?
Nein, also ich bin sehr zufrieden damit, wo ich jetzt bin und was ich mache und mit was für Leuten ich zu tun habe. Also eigentlich, ja doch, ich glaube, ich sage doch nicht nein. Ich sage ja, ich finde es super, so wie es ist.
Was für einen Abschluss hast du dann jetzt eigentlich? Was steht bei dir auf dem Papier?
Eigentlich gar keiner. Also ich war bei der Texterschmiede ja, aber das ist keine Ausbildung und kein Studium, sondern das ist also wie so eine Berufsschule eigentlich. Aber auch der Beruf des Werbetexters oder des Werbekonzeptioners oder so ist auch kein in dem Sinne geschützter Ausbildungsberuf oder so. Also eigentlich könnte man sagen, ich habe nichts.
Ja, das ist wie beim Journalisten, ist ja auch nicht geschützt.
Mhm, genau.
Ja. Hat dich eigentlich jemals jemand bei einem Bewerbungsgespräch nach deinem Uni-Abschluss oder nach irgendeinem Abschluss gefragt oder bist du da einfach immer so reingerutscht in die Jobs?
Nee, mich hat absolut noch nie jemand danach gefragt und auch sonst kriege ich das nicht mit, dass das wichtig wäre. Bei uns zählt ja so, wie in der Mode oder so, zählt immer die Mappe sozusagen, also deine Arbeiten, was du kannst und was du schon so alles gemacht hast. Man muss aber so ein bisschen differenziert sehen, weil also bei uns in einem Werbeagenturen gibt es ja verschiedene Jobs, da gibt es ja die Kreativen, aber es gibt auch Leute wie Berater, bei denen BWL-Hintergrund zum Beispiel sinnvoll ist. Und bei den Kreativen gibt es auch so zwei Dinger, also einmal die Konzeptioner und Texter, so Leute wie ich, die sich das alles ausdenken und dann die Artdirektoren und Designer. Und bei denen ist das schon wichtig oder zumindest sinnvoll, wenn sie eine Art Designstudium haben. Also Kommunikationsdesign oder Fotografie oder irgendetwas.
Produktdesign ist auch nicht schlecht, ne?
Ja, genau.
Ist es vielleicht sogar ganz cool, wenn man keinen Abschluss hat, so als Texter? Wenn man sagen kann, ehrlich, ich habe das so in mir drin, das ist eine Berufung, voll cool.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich jetzt, sagen wir mal, deutsche Literatur studiert hätte und beweise, dass ich sehr gut mit Sprache mich auskenne und so weiter, macht mich das jetzt nicht unbedingt besser oder auch nicht cooler, als wenn ich sage, ich kann eigentlich gar nichts, aber ich kann dir das aufschreiben.
Du hast ja gesagt, bei euch ist die Mappe wichtig und das, was man schon an Konzeption und Wordings und so verkauft hat quasi. Aber du hattest ja mal irgendwann deinen ersten Job vor deiner ersten Mappe. Wie hast du denn das dann gemacht?
Also da gibt es so verschiedene Systeme bei uns. Einmal gibt es sowas, das nennt man Copy-Tests. Das haben Agenturen, die haben so ein PDF, da stehen 5 Aufgaben drin. Die kannst du so, also so beispielhaft ausfüllen, damit wir überhaupt abchecken können, was du so, wie du so denkst und ob du auf das kommst, auf das jeder kommt oder ob du auch zum Beispiel sagst, okay, dieses Briefing ignoriere ich komplett und schreibe was Kreativeres hin, als eigentlich gefragt ist. Also so kann man das schon mal abchecken. Und ein anderer Weg ist, dass du dir selbst eine Mappe machst mit imaginären Produkten. Oder also imaginären Kampagnen. Wenn man ganz am Anfang ist, ist ja nicht entscheidend, was man wirklich schon gemacht hat für große Marken oder so, sondern wie man denkt und ob man kreativ ist und ob man so vom Charakter her zur Agentur passt und so weiter.
Also an alle die jungen Menschen, die Menschen, die jetzt gerade studieren oder vielleicht überlegen zu studieren oder
brecht ab.
Genau, oder abgebrochen haben oder wie auch immer, also irgendwo in ihrer Ausbildung stecken, auf dem Weg in den Job. Wie wichtig ist ein Studienabschluss, wenn man in die Werbung gehen möchte?
Ich würde sagen, der Studienabschluss direkt ist nicht wichtig, aber jede Art der Fortbildung, egal in welchem Studienfeld, kann irgendwann helfen. Keine Ahnung, manchmal machen wir eine Kampagne, wo wir sagen, die Deutsche Bahn braucht Leute, die das Gleisbett reparieren, so, also eine Bewerberkampagne. Und dann ist es toll, wenn jemand vorher mal ein Gleisbett repariert hat oder mal Bauarbeiter war oder so, weil er weiß, wie solche Leute ticken. Und eine Sache, in der Werbebranche werden die Leute nicht unbedingt alt. Das heißt, entweder du fängst an und wirst irgendwann alt und hast deine eigene Agentur und bist reich, oder du fällst irgendwann so durchs Raster und musst dir überlegen, was du noch so machen kannst außer Werbung. Und da hilft so ein Plan B Studium oder Studienabschluss, glaube ich, schon.
Und du hast den Plan B Studienabschluss oder bist du schon reich?
Weder noch. Ich arbeite aber an Plan A.
Das reich werden.
Ja, lieber das. Aber frag mich bloß lieber nicht danach. Ich weiß es auch nicht.
Wonach, wie du jetzt reich wärst oder wonach soll ich nicht fragen?
Nee, was hierzu mein Plan B wäre, weil auch dazu habe ich keinen. Also wenn ich jetzt hier raus wäre aus dieser Branche, dann wüsste ich nicht, was ich als nächstes tun würde. Wahrscheinlich würde ich zu euch wechseln oder so. Journalismus.
Ach du meine Güte, du meinst zu den Leuten, die einfach auch ohne Studium reden?
Ja.
Komm vorbei, wir haben ja auch so einen kleinen Test für dich vorbereitet. Nein, aber deinem Ego hat es keinen Abbruch getan, dass du keinen Studienabschluss hast, oder? Gibt ja Leute, die leiden darunter ihr Leben lang.
Nee, ich glaube, also ich war am Anfang wirklich sehr traurig und das war auch irgendwie peinlich, auch weil ich natürlich viele Freunde hatte, die dann immer weitergemacht haben und man hat dann irgendwann erfahren, ah, der ist jetzt Volljurist, ah, der ist jetzt an der und der Kanzlei, aber nö, ich bin irgendwie, ich hatte Glück, dass ich was anderes gefunden habe, was mir offenbar noch besser liegt.
Karl Epple wollte eigentlich Anwalt werden, das war sein Plan A, hat nicht geklappt, Plan B gab's nicht, jetzt ist er erfolgreicher Werbetexter, so kann's gehen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Ibiza. Umweltschützer schlagen Alarm. Zu viel Sex ruiniere die Dünen auf Ibiza. Insbesondere für den FKK-Abschnitt von Escavalier habe das nun Folgen. Escavalier im Süden der Insel ist ein offizieller FKK-Strand. Wild, naturbelassen und umsäumt von Dünen, die zu einem Naturschutzgebiet gehören. Hierher zieht es Jahr für Jahr hunderttausende Paare. Inzwischen hat deren buntes Treiben unter freiem Himmel offenbar Schäden in den geschützten Dünen verursacht. Das berichtet die Inselzeitung Diario de Ibiza. Die übermäßige sexuelle Aktivität habe Schäden an den Dünen und Pflanzen verursacht, die nicht rückgängig gemacht werden können, zitiert die Zeitung mehrere Geologen und Biologen. Die ungezügelte Leidenschaft hat den Bereich in eine Outdoor-Sex-Arena verwandelt, heißt es weiter. Die Menschen, die auf der Suche nach sexuellen Abenteuern seien, zertrampeln die durch Vegetation gebildete Schutzschicht der Düne. Wenn diese nicht mehr existiere, könne der Wind, der vom Meer weht, ungehindert den Boden angreifen und ihn zerstören. Und genau das ist laut Experten vereinzelt schon geschehen. Vor einigen Jahren gab es bereits eine offizielle Kampagne gegen Sex in den Dünen, die jedoch wenig Erfolg brachte. Wohl auch, weil eigentlich regelmäßig geplante Kontrollen nur sporadisch durchgeführt werden.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.